Beteiligungsbörse Deutschland. Die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Mein heutiger Gast ist Nikolaus von der Degen. Mit ihm hatte man möglicherweise noch nicht persönlich zu tun, aber mittelbar mit dem Unternehmen oder sagen wir mal mit der Unternehmensgruppe, die er vertritt, mit Sicherheit schon. Denn Nikolaus ist Eigentümer und Geschäftsführer mehrerer Kreditreformen in Deutschland. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, Nikolaus von der Degen.
Dankeschön.
Schön, dass du heute bei uns bist und wir gemeinsam mal über dieses Thema Kreditreform und das, was es für Unternehmen so bedeutet, sprechen können. Vielleicht kurz zur Einleitung und dann wollen wir auch gleich auflösen, wieso Eigentümer mit Eigentümer mehrerer Kreditreformen. Kurze Vorstellung. Nikolaus von der Degen ist in Krummendeich an der Niederelbe geboren und hat in Bonn und Genf Jura studiert. Es folgten Trainee-Stationen bei der Commerzbank, Arbeit für die Treuhandanstalt und eine Prokuristenaufgabe für eine Bauholding in Berlin, bevor er dann 1997 die Kreditreform hier in Hamburg von seinem Vater übernommen hat. Heute bist du Miteigentümer der Kreditreformen in Hamburg, Buxtehude, Rostock und Stendal, bist darüber hinaus Geschäftsführer der Crefo Factoring Nord und übergreifend Geschäftsführer des Verbandes Die Wirtschaftsauskunft Hain. Also eine bunte Zusammenstellung von Tätigkeiten, die sich rund um das Thema Wirtschaftsauskunft Hain im Allgemeinen und Kreditreform im Besonderen ranken. Jetzt sollten wir aber mal auflösen. Und ich gebe es offen zu, auch mir war es, bevor wir uns vor einigen Jahren persönlich kennenlernten, lieber Nikolaus, gar nicht so einsichtig, wie das Konstrukt Kreditreformen eigentlich aussieht. Magst du uns da mal ein bisschen erhellen?
Sehr gerne. Kreditreform ist eine Organisation, die Unternehmer gegründet haben, um sich vor Schaden beim Kreditgeben zu bewahren. Der ursprüngliche Name war Verein Kreditreform gegen das schädliche Kreditgeben. Und wir gehen zurück auf das Ende des 19. Jahrhunderts, also mit der Reichsgründung sind die Zollschranken weggefallen und alle, die lokal bereits bekannt waren als schlechte Zahler, böse Buben, könnte man sagen, die haben dann fleißig, also im neuen Reichsgebiet damals, also Waren bestellt und Schaden verursacht. Und daraufhin haben sich die Kaufleute zusammengeschlossen, haben ein Register angelegt über alle Unternehmer in Deutschland und haben das Zahlungsverhalten der Unternehmer halt eben gemonitort. Und aus dieser Initiative ist also vor jetzt 145 Jahren die Kreditreform entstanden. Und entsprechend auch der damaligen Zeit haben wir immer lokale Inhaber und wir sind organisiert in einem Verband, der dafür sorgt, dass wir auch alle nach denselben Regularien und nach denselben Methoden arbeiten. Das vielleicht also als ganz kurze Einführung. Wir können gerne noch tiefer in die Geschichte einsteigen, aber ich glaube, die Gegenwart ist etwas interessanter.
Das ist bestimmt richtig, aber diese Struktur ist ja schon was Besonderes. Man spricht immer landläufig von der Kreditreform. Tatsächlich reden wir aber über eine größere Zahl von Einzelgesellschaften. Wie viele sind es?
130 in Deutschland.
130 in Deutschland, die als Einzelunternehmen geführt werden innerhalb eines Verbandes, innerhalb einer Gruppe mit entsprechenden Standards. Natürlich auch viel Austausch untereinander, denn wenn ich Daten in München erhebe und sitze selber in Hamburg, dann habe ich darauf gleichermaßen Zugriff und vice versa. Aber das ist jetzt schon klar geworden, jedes dieser 130 Unternehmen hat eine eigene privatwirtschaftliche Eigentümerstruktur.
Ja, wir sind zumeist in der Form der KG organisiert, aber auch GmbH und Co. KG ist für uns eine Rechtsform, die also durchaus üblich ist. Und wir sind regional an 130 Standorten vertreten, jeweils mit einer entsprechenden Gesellschaft und haben halt auch die Möglichkeit, vor Ort Dinge zu entscheiden. Wir sind das Bindeglied zwischen also unseren Kunden, bei uns sprechen wir von Mitgliedern, und dem Verband. Und ich sage immer, wir sind der Anwalt unserer Kunden gegenüber unserer Zentrale. Unsere Zentrale hält die Daten für uns vor, damit jeder bundesweit darauf zugreifen kann und entwickelt auch die Programme, die wir brauchen, damit also diese Datenabrufe oder auch das Inkasso problemlos funktionieren können. Und wir sind quasi diejenigen, die mit beiden Seiten sprechen, also einerseits der Zentrale, wie wir das immer sagen, und andererseits unseren Kunden. Und das ist etwas, was sich über die Jahre sehr bewährt hat, weil wir ein gemeinsames Interesse mit unseren Kunden haben, dass die Dinge funktionieren. Und deshalb hat Credit Reform meistens auch einen ganz guten Erfolg am Markt.
Eure Kunden sind im Regelfall Unternehmen oder ja doch wahrscheinlich Unternehmen, die eine Bonitätsauskunft über mögliche Kreditoren haben wollen. Also es kann eine Bank sein, es kann ein Lieferant sein, es kann grundsätzlich jeder sein. Die Daten bei euch kann man beziehen. Und ja, magst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie so eure Kundenstruktur sind? Wer kommt typischerweise zu euch und ist an welchen Daten interessiert?
Grundsätzlich ist die Kundenstruktur von klein bis sehr groß. Also wir haben also sehr viele mittelständische Betriebe, Handwerksbetriebe, die ihre Abnehmer, aber auch ihre Lieferanten prüfen. Weil für mich ist es ja auch wichtig, ist mein Lieferant zuverlässig? Also kann ich meine Produkte erstellen, auch dauerhaft, oder muss ich da also Befürchtungen haben? Und auch die sehr großen, also wie zum Beispiel Kreditversicherer, Leasinggesellschaften, Banken, also kaufen diese Informationen bei uns. Und das, was wir tun, ist, wir sammeln diese Informationen im Rahmen des datenschutzrechtlich Zulässigen und bewerten diese. Und wir haben halt eben über die Jahre eine sehr große Datenbank aufgebaut und die wird auch also jeden Tag aktualisiert. Wir haben jeden Tag über 100.000 Aktualisierungen und die steht halt eben unseren Kunden zur Verfügung, um sich vor Zahlungsausfällen zu schützen. Weil diejenigen, die also bei unseren Kunden bestellen, sagen nicht unbedingt, dass sie also bereits Zahlungsprobleme haben. Und das findet man dann manchmal sehr schmerzhaft heraus.
Ja, ich fürchte, diese Erfahrung hat schon fast jeder mal gemacht. Und insofern ist eine solche Wirtschaftsauskunft da ja auch unbedingt wichtig, insbesondere wenn man selber davon abhängig ist, dass die Kunden auch zahlen, ganz klar. Wie erhebt ihr denn diese Daten, insbesondere auf der Zeitschiene? Also ihr lest natürlich öffentlich zugängliche Informationen aus. Ihr befragt auch, das kenne ich. Ich werde als Geschäftsführer selbst jedes Jahr von einem deiner Mitarbeiter angerufen und kann dann auf freiwilliger Basis zusätzliche Informationen geben, um damit eine Verbesserung der Auskunftsqualität herbeizuführen. Das ist freiwillig, das muss man nicht machen, aber man ist gut bedient, das zu tun. Aber interessant ist ja jetzt tatsächlich die Zeitschiene. Also wie schnell und anhand welcher Parameter, ich glaube, das könnte viele unserer Zuhörer tatsächlich interessieren, wie schnell seid ihr darin typischerweise zu erkennen und dann gegebenenfalls auch Alarm schlagen zu können oder zumindest bereitzuhalten, wenn es eine kurzfristige Verschlechterung bei der Bonität eines Kunden gibt?
Also vielleicht fangen wir mit dem ersten Teil an. Welche Daten fließen ein? Das ist richtig. Also wir verarbeiten öffentliche Daten, Handelsregister, Insolvenzregister und Negativmerkmale, die also öffentlich verfügbar sind. Wir sprechen in der Tat auch die Unternehmen an und bekommen dort erfreulicherweise auch immer wieder also Informationen. Keiner ist dazu verpflichtet. Gibt auch keine Nachteile. Warum geben uns die Unternehmen trotzdem Informationen? Weil es meistens so ist, dass also Informationen positiv auf die Beurteilung sich auswirken. Und am Ende sind es ja auch nicht wir, also die der Adressat der Information sind, sondern es sind die Lieferanten der entsprechenden Unternehmen. Man möchte ja auch, wenn man zur Bank geht oder wenn man einen Leasingvertrag haben möchte oder wenn man also Ware geliefert bekommt, möchte man gute Konditionen haben und natürlich müssen alle diese Unternehmen auch darauf achten, dass sie nicht zu viele Zahlungsausfälle haben. Und Wir haben eine standardisierte Vorgehensweise, die gewährleistet, dass wir eine einheitliche Qualität von Flensburg bis Berchtesgaden haben. Und das ist für alle Unternehmen, die also ein solches Kreditmanagement, wie man das nennt, machen, ein ganz wesentlicher Vorteil. Wir strukturieren diese Daten vor. Die können halt eben als Bits und Bytes geliefert werden und können in die Systeme unserer Kunden übernommen werden. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen dann sehr schnell über Kreditanfragen entscheiden können. Und Kreditanfragen sind alle Vorgänge, in denen nicht sofort bezahlt wird. Also ich meine Kreditkarte benutze, dann habe ich keinen Kredit bei dem Unternehmen. Aber wenn ich eine Ware auf Rechnung beziehe, ist das bereits ein Kredit, weil ich habe die Vorleistung des Unternehmens und meine Leistung kommt erst später. Und all diese Unternehmen haben ein Interesse daran, sehr schnell, sehr schlank, sehr einfach zu entscheiden, also ob sie diese Ware auf Rechnung liefern wollen oder nicht, oder ob sie einen Kredit einräumen wollen oder nicht. Und das machen wir und die Unternehmen, die wir ansprechen, denen erklären wir das auch, was wir machen. Also wir stellen auch Daten zur Verfügung. Jeder kann dann sehen, welche Daten wir über ihn gespeichert haben. Und das dritte Standbein, das ist auch ein sehr wichtiges, das sind Zahlungserfahrungen unserer Mitglieder. Also das heißt, typischerweise bekommen wir einen Inkassofall, weil eines unserer Mitglieder, einer unserer Kunden, sein Geld bei seinem Debitor nicht bekommt. Und dann versuchen wir, dieses Geld für ihn einzuziehen. Und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorschriften können wir diese Informationen auch in unsere Auskunftsdaten übernehmen. Grundsätzlich sind die Datenbanken Inkasso und Auskunft getrennt, aber unter den Voraussetzungen einer Einlieferung, die im Gesetz geregelt sind, dürfen wir diese Daten auch in der Auskunft berücksichtigen. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch erkennen, wenn es Veränderungen gibt. Nicht jede Veränderung wird sofort also mit einer massiven Bewertungsänderung begleitet. Es gibt auch mal Krankheiten und es gibt Urlaub. Es gibt so viel Arbeit, dass man manchmal irgendwas liegen lässt. Das kennt man also auch selber. Aber wenn sich die Anzeichen mehren, dann also gibt es halt eben eine Herabstufung der Bonität. Häufig wird dann nochmal der Kontakt zum Unternehmen gesucht, um also das Ganze zu validieren. Manchmal gibt es Erklärungen, manchmal auch nicht. Und das ist eigentlich so der Weg, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und die öffentlichen Informationen werden permanent parallel verarbeitet, genauso die Angaben der Unternehmen. Also und die Zahlungserfahrungen werden auch fast täglich bearbeitet, sodass wir also in den allermeisten Fällen eine abrufbereite Einschätzung haben, die auch aktuell ist. Es gibt Unternehmen oder auch zum Beispiel Vereine. Wir hatten mal eine Anfrage auf die Betriebssportgemeinschaft einer Postfiliale. Da haben wir vielleicht keine Daten sofort vorrätig. Dann recherchieren wir und also liefern dann auch eine Einschätzung. Aber bei den wesentlichen Unternehmen können wir auf Knopfdruck eine valide Einschätzung liefern. Und auch um vielleicht einen Eindruck von der Qualität dieser Einschätzung zu bekommen, wir veröffentlichen seit über 20 Jahren die Ausfallquoten auf unsere Risikoklassen. Also wir vergeben einen Bonitätsindex. Der Bonitätsindex kann ich immer klassenweise zusammenfassen. Und seit also über 20 Jahren sind die Ausfälle in den besten Bonitäten also so gering, dass es halt eben eine entsprechend stark steigende Kurve gibt. Das heißt, es gibt immer eine Kurve, die also, wenn sie von links nach rechts verläuft, also einen immer steileren Anstieg hat und das Risiko halt eben vernünftig abbildet. Was das aber auch heißt, und das sagen wir auch ganz offen, wir können nicht die Zukunft vorhersehen, wir können sie einschätzen. Und bei einer Einschätzung gibt es immer noch Fehler. Also es gibt kein fehlerfreies Auskunft. Ich kann nicht prognostizieren, dass also jemand in 3 Monaten definitiv zahlt. Ich kann das als wahrscheinlich einschätzen, aber das ist keine Garantie an der Stelle. Und natürlich gibt es auch Ausfälle in guten Bonitätsklassen, aber es sind halt eben entschieden weniger als in den schlechten Bonitätsklassen. Und das hilft allen in hohem Maße die systematisch diese Auskünfte einsetzen. Und sie haben selber halt eben deutlich weniger Aufwand, also diese Themen zu recherchieren, und sie haben halt eben einen Standard, der für sie gut funktioniert, auch von den großen Aufsehern akzeptiert ist. Wir hatten hier in Hamburg eine Bank, die hat also uns in einem BaFin-akkreditierten Prozess eingesetzt.
Also das Thema Rating kennen wir beide ja als ehemalige Investment-Banking-Trainees oder Investment-Banker auch noch. Und auch bei den großen internationalen Rating-Agenturen geht es ja im Wesentlichen um die Frage der prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen innerhalb der nächsten 12 Monate ausfällt und Ähnliches? Wird ja dann von denjenigen, die die Methodik nicht so ganz verstanden haben, häufig als Kritik zugenommen, dass doch ein Unternehmen vor ein paar Jahren noch in einem guten Rating war und jetzt ist es pleite, und das hätte man doch damals schon sehen müssen. Nein, konnte man damals nicht sehen, sondern das Rating ist im Zeitverlauf runtergegangen und hat das reflektiert. Darauf läuft es ja hinaus.
Ja. Nicht wahr? Wir haben einen Vorteil, also die Ratingagenturen veröffentlichen ihr Rating und jeder liest es. Wir verkaufen unsere Wirtschaftsinformationen nur an Mitglieder und Kunden. Und mit diesen Kunden stehen wir in Kontakt. Wir erklären auch, was das bedeutet. Und wir versuchen auch immer sehr deutlich zu machen, was eine Einschätzung von uns bedeutet, welches Risiko dahinter steht. Und insofern haben wir erfreulicherweise an der Stelle relativ wenig Kritik. Es gibt immer mal eine Situation, wo man sich natürlich auch darüber ärgert, dass es vielleicht doch einen Ausfall gegeben hat. Aber also wir wissen genau, dass also wir eine gute Trennschärfe haben, wie das also im Fachjargon heißt. Und wir können das halt eben auch über viele, viele Jahre belegen.
Wie viele Unternehmen, wie viele Kundenmitglieder nutzen eure Dienste deutschlandweit? Ist das eine Zahl, die ihr veröffentlicht?
Ja, die veröffentlichen wir. Also ich glaube, wir liegen insgesamt jetzt bei etwa 145.000 Kunden-Mitgliedern. Und wie gesagt, das sind also sehr große Unternehmen. Also alle wesentlichen Banken sind dabei, viele Sparkassen, Volksbanken auch. Und bis runter zu Handwerksbetrieben. Also Bau ist ein typisches Geschäftsfeld für uns, weil also dort erhebliche Risiken bestehen, also für die Zahlung der Forderungen. Und das können und sollen auch noch mehr werden. Also wir wollen gerne auch noch mehr als 150.000 schaffen, aber wir sind erstmal schon ganz zufrieden mit 145.000.
Gut, also Aufrufe an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Wenn das Unternehmen noch nicht Mitglied bei der Kreditreform ist, dann wird es allerhöchste Zeit. Ja, Nikolaus, sprechen wir mal über das, was ihr so tagtäglich erhebt, oder legen wir da mal ein grobes Filter drüber. Wie geht's denn dem Mittelstand nach eurer Einschätzung im Moment?
Es gibt eine Bandbreite, deshalb zögere ich etwas. Grundsätzlich, wenn ich mir mal also angucke, wie es noch vor ein paar Jahren gewesen ist, dann merkt man ganz deutlich, dass wir in einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld sind. Die Insolvenzen haben wieder deutlich zugenommen. Und wir waren auf einem Insolvenzniveau, das also historisch niedrig war. Deshalb muss es uns auch nicht überraschen, dass also die Insolvenzen wieder zunehmen. Das, was etwas anders ist als in den anderen Phasen, wo wir Anstiege in der Insolvenz haben, ist, dass deutlich mehr mittlere und große Unternehmen auch beteiligt sind. Also unser Eindruck ist, dass also kleine Unternehmen teilweise still abgewickelt werden, dass die jetzt auch nach Corona dann gesagt haben, ich mache nicht mehr weiter. Und also dann hat viele Geschäftsaufgaben gegeben ohne Insolvenz. Und dass im Mittelstand und in den größeren Unternehmen sich die Krise deutlicher bemerkbar macht als also in vorherigen Situationen, die vielleicht der wirtschaftlichen Situation von heute vergleichbar sind. Und es ist sehr wichtig, also dass die Unternehmen auf ihre Eigenkapitalbasis gucken, und es ist sehr wichtig, dass die Unternehmen halt eben ihre Liquidität im Auge haben. Insolvenz heißt ja Zahlungsunfähigkeit, und solange ich zahlen kann, also bin ich halt eben gut im Markt, aber in dem Augenblick, wo ich ins Stottern komme, da geht es dann auch sehr schnell los, dass die Probleme eine andere Dimension bekommen.
Also wir haben wir in den vergangenen Jahren alle miteinander viel darüber gesprochen. Wir wissen, warum die Insolvenzen zwischenzeitlich deutlich reduziert waren. Das hatte natürlich etwas mit den umfangreichen Corona-Hilfspaketen zu tun, die dann teilweise dazu geführt haben, dass auch Unternehmen, denen man fairerweise attestieren musste, dass sie hätten ausscheiden sollen, dann noch eine Weile im Markt geblieben sind. Irgendjemand hat dann mal den hässlichen Begriff der Zombie-Unternehmen geprägt. Das wollen wir hier nicht weiter vertiefen. Aber du hast es eben schon gesagt, es ist natürlich ein Stück weit auch ein Aufholeffekt aus den damaligen Zeiten. Ich habe im Hinterkopf, es sind rund 75 Milliarden Corona-Hilfen seinerzeit geleistet worden. Ich glaube, es ist klar, dass der weit überwiegende Teil davon nicht investiert wurde, sondern letztendlich genutzt werden musste, um Liquiditätsengpässe auszumerzen. Aber es waren halt im Wesentlichen Kredite, und Kredite haben die Eigenschaft, dass sie irgendwann mal Zinsen zahlen und auch getilgt werden müssen. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt. Wir beobachten selbst bei der Beteiligungsbörse, und das wird natürlich von allen Marktteilnehmern reflektiert, dass viele Unternehmen jetzt Probleme kriegen aufgrund dieser Zins- und Tilgungsleistungen, die ja aus dem laufenden Geschäft heraus geleistet werden müssen und eben nicht aus Investitionsergebnissen, die oder Investitionen, die möglicherweise zu mehr geführt hätten. Ich nehme mal an, diese Einschätzungen kannst du mal alle ganz kurz so querschreiben, oder?
Absolut. Also die Zinslast hat sich verdreifacht für die Unternehmen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir vorher also gut unter 2% lagen, sind wir also heute auch schon zwischen 5 und 6. Und also Prozent in der Finanzierung. Und das macht sich natürlich sehr deutlich bemerkbar. Also nicht nur beim Bundesfinanzminister hat das also zu einer deutlichen Veränderung geführt, auch bei den Unternehmen. Das Wichtige ist, die Dinge also mit einem zeitlichen Vorlauf anzugehen und die verschiedenen Alternativen, die es gibt, halt eben auch im Auge zu haben. Also wenn ich erst komme, wenn also das Pulver nass geworden ist und also ich nicht mehr agieren kann, dann wird es für mich sehr schwierig, wenn ich halt eben mich rechtzeitig auf den Weg mache, um meine Finanzstruktur zu regeln, dann glaube ich, dass es auch heute noch möglich ist, das vernünftig abzubilden.
So, und jetzt, wie gesagt, kommen diese Corona-Darlehen zurück. Andere Krisen der vergangenen Jahre schlagen auch nach wie vor durch. Du hast gesagt, eben im Zuge mit der Mitgliedergruppe bei euch, die Bauwirtschaft ist häufig bei euch Vorstellung, weil es da um große Beträge und große Außenstände geht. Wenn wir auf die von dir ebenso auch bestätigte Insolvenzthematik in der deutschen Wirtschaft nochmal kurz drauf blicken, was sind die Branchen, um die du dir besondere Sorgen machst?
Also das ist schon alles, was im Bauumfeld unterwegs ist, aber auch sehr viel im Automotive-Bereich. Also da wird es deutlich enger. Also wir haben im Handel, gerade auch im Online-Handel, haben wir zu Corona-Zeiten sehr gute Zeiten gehabt. Aber zuletzt ist der Umsatz zurückgegangen. Der Wettbewerb ist sehr scharf. Also das sind alles also Segmente, wo man durchaus gucken muss, also wie entwickelt sich das. Und wir bekommen bei den für die Unternehmen immer mehr Auflagen, was sie beachten müssen. Das gilt übrigens auch für die Banken und die Finanzinstitute. Und die Unternehmen beschäftigen sich häufig nicht mit dem, was sie produktiv vorangebringt, sondern das, was halt eben administrativ nebenbei zu leisten ist. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das manchmal etwas schwierig für die Unternehmen.
Nun gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Unternehmen, sich auch Liquidität zu besorgen. Und ich habe es eingangs kurz erwähnt, du bist in einer deiner verschiedenen Aufgaben auch Geschäftsführer der Crevo Factoring Nord. Jetzt darfst du gerne eine kurze Werbeeinblendung schalten, inwiefern Factoring Unternehmen bei der Finanzierung helfen kann. Aber nein, Spaß beiseite. Wie greift das ineinander, Crevo und Factoring? Und wo siehst du dieses Instrument sinnvoll eingesetzt?
Factoring ist ja der Ankauf frischer Forderungen, also mit Entstehung und die Auszahlung an den Forderungsinhaber. Das heißt, also das Risiko, dass der Debitor nicht zahlt und auch die Liquiditätsbeschaffung übernimmt das Factoring-Unternehmen. Das ist eigentlich das, was also klassisch im Factoring gemacht wird. Und Das bedeutet auch, also wenn ich also jetzt zu einem Factoring-Unternehmen gehe und dem meine Forderungen verkaufe, dann bekomme ich halt eben das Geld nach 48 bis 72 Stunden, während natürlich meine Debitoren ein wesentlich längeres Zahlungsziel haben. Ich kann also über Factoring einen guten Betrag an Liquidität generieren. Factoring ist auch etwas, wo wir bei unseren Faktornehmern, also den Unternehmen, die ihre Forderungen verkaufen, sehr viel Wert darauf legen, dass sie seriös arbeiten und dass wir sie nachhaltig also als Kunden haben. Denn wenn wir Forderungen kaufen und das Unternehmen geht dann trotzdem pleite, dann haben wir auch natürlich Ärger mit den Debitoren, weil die häufig dann weniger gewillt sind, diese Forderungen zu bezahlen. Das heißt also, jemand, der von einem Factoring-Unternehmen angekauft wird, der hat vorher auch also eine klare Bonitätsprüfung durchlaufen und das Factoring-Unternehmen sagt, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, der hat gute kaufmännische Prozesse. Das ist eine wichtige Sache dabei. Und dann bringt also ein Factoring bei einem Unternehmen, das eine Forderungslaufzeit von 45 Tagen hat, halt eben, sagen wir mal, zwischen 10% und 15% vom Umsatz an Liquidität. Und das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Betrag. Ich kann diese Liquidität einsetzen, um meine Einkaufsbedingungen zu verbessern, sodass also dann Factoring de facto kostenneutral passieren kann. Und das kann dann auch dazu führen, dass ich halt eben über diese verbesserten Einkaufskonditionen und die schnelleren Durchläufe eine deutlich bessere Bilanzstruktur habe. Ja, das heißt also, meine Eigenkapitalquote steigt. Ich bin bei meinen Bankgesprächen, gerade wenn ich zum Beispiel Investitionen in Maschinen oder etwas machen möchte, habe ich eine entlastete Bilanzsumme und die Bank also hat es sehr viel einfacher, dann darauf auch einen Kredit zu geben.
Das geht grundsätzlich für alle seriösen Forderungen, die man so haben kann. Lieferung und Leistung heißt das dann in der Bilanz. Also es können Dienstleistungen sein, es können Produkte sein. Gibt es auch etwas exotischere Themen, die man auch ankaufen kann?
Ja, also es gibt natürlich Grenzen. Wir also kaufen ungern Sachen an, die Vorausfakturierungen sind. Das heißt also, wenn ich die Leistung noch nicht erbracht habe und dann also schon Rechnung lege, das sind so Dinge. Und es sollte eine also sogenannte B2B-Forderung sein, also ein Unternehmen sollte der Debitor sein. Es gibt die Möglichkeit auch im B2C-Bereich, da gelten aber meistens dann noch ein paar zusätzliche Spielregeln an der Stelle. Aber wir sind branchenmäßig sehr breit aufgestellt, wollen das auch gerne so, weil das natürlich auch unser Risiko als Factoring-Unternehmen etwas streut. Und Factoring ist immer etwas, das eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das die Forderung abtritt, bedeutet. Und uns macht das immer sehr viel Spaß. Also wir mögen dieses Geschäftsfeld sehr gerne, wenn man ein sehr nahes Verhältnis zu den eigenen Kunden hat. Und in einer guten Zusammenarbeit lassen sich sehr viele Probleme vermeiden, die ansonsten also vielleicht aufgrund Kapazität in den Unternehmen nicht rechtzeitig gelöst werden. Und Kreditreform hat natürlich auch so den Ruf, dass man da unbegründet die Zahlung nicht ausfallen lassen möchte. Ich möchte es mal so sagen. Also jeder hat immer das Recht, gegen eine Rechnung, die wir präsentieren, Einwendungen zu erheben, zu sagen, die Lieferung war nicht korrekt oder ich habe das nicht bestellt oder was auch immer. Das steht jedem zu, aber er muss halt eben auch Gründe nennen, die dann auch geprüft werden. Und unsere Erfahrung ist, dass also, wenn wir eine Rechnung präsentieren, dass dann auch entweder solche Gründe kommen oder das Geld oder es wirklich dann massive Probleme gibt.
Im Regelfall aber mit großer Freude sofort gezahlt wird, das wolltest du sagen.
Wenn wir ein Forderungsportfolio übernehmen, haben wir häufig die Situation, dass also die Außenstandsdauer bei 30 Tagen Zahlungsziel so im Schnitt bei 45 Tagen liegt. Wenn wir das Portfolio dann 3-4 Monate in der Bearbeitung haben, dann zahlen diese Debitoren normalerweise so Pi mal Daumen nach 30 Tagen auch im Schritt. Und das heißt also, man sieht schon, dass sich die Forderungslaufzeit durch unsere Einschaltung verkürzt. Das können wir so statistisch unterlegen.
Nikolaus, kommen wir doch zum Abschluss unserer kleinen Tour hier noch einmal ganz zu den Wurzeln zurück. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist selber Unternehmer geworden, Familienunternehmer durch die Übernahme des Geschäfts von deinem Vater. Wir haben gelernt, dass die Kreditreformen Eigentümer geführte Unternehmen sind. Was sind deine eigenen Erfahrungen? Und du bist ja nebenbei auch noch sehr aktiv dahingehend, dich bei anderen Kreditreformen zu beteiligen. Was sind deine Erfahrungen als Unternehmer in einem solchen Umfeld? Was für Beobachtungen machst du dort, wenn man das allgemein sagen kann, die dir dann auch vielleicht manchmal helfen, unternehmerische Situationen bei euren Mitgliedern, euren Kunden oder eben auch den betrachteten Unternehmen vielleicht ein kleines bisschen besser verstehen zu können, als wenn man jetzt Beamter bei einer Behörde oder Sachbearbeiter in einem Großkonzern wäre?
Also ich habe im Laufe meines Berufslebens natürlich einerseits mal bei der Bank gelernt, da habe ich auch mal also ganz normale Kredite in der Filiale bearbeitet, habe aber auch also Großkredite in der Zentrale bearbeitet. Und habe dann also auf der Unternehmensseite mich selber darum gekümmert, dass die Kunden zahlen. Und diese Dinge, also mache ich heute als Kreditreform, als Dienstleistung für andere, also unterstütze das. Das hilft natürlich sehr. Und genauso wie ich sind meine Kollegen natürlich auch vielfach in irgendwelchen Unternehmen vorher gewesen, bringen Berufserfahrung mit. Und von also den anderen Inhabern der Kreditreformgesellschaften kann ich sehr viel Informationen bekommen, wenn ich irgendwo ein Thema habe, was ich selber nicht lösen kann. Das ist ein ganz großer Vorteil von Verbundunternehmen. So würde ich uns hier einmal also beschreiben, dass wir halt eben innerhalb der Gruppe häufig noch also eine besondere Expertise finden, die wir vielleicht vor Ort, auch hier in Hamburg haben wir 85 Mitarbeiter. In meiner Gruppe sind es also grob 150. Wenn ich dort also jemanden, keinen Spezialisten habe, dann finde ich innerhalb der 4000 Kreditreform-Mitarbeiter jemanden, der sich in den Geschäftswert auskennt. Und das ist also ein ganz großer Vorteil. Das ist auch ein großer Vorteil von Familienunternehmerverbänden, dass man halt eben Ansprechpartner hat für Themen, die man vielleicht selber zum ersten Mal bearbeitet. Das hilft uns in unserer Tätigkeit deutlich, gibt auch die Möglichkeit, also zu skalieren. Das heißt, wenn ich also sehr große Inkassoaufträge bekomme, dann kann ich halt eben Kapazitäten dazu holen, muss die nicht selber zwingend aufbauen. Und das machen ja andere Unternehmer auch, wenn sie einen großen Auftrag bekommen. Und insofern, das ist ein großer Vorteil der Kreditreformgruppe, dass ich mich aber auch gleichzeitig immer auf eine Qualität verlassen kann. Weil das Qualitätsverständnis haben auch alle meine Kollegen.
Wunderbar, das ist doch ein tolles Fast-Schlusswort. Ein Schlusswort ist es noch nicht, denn bevor ich dich gleich wieder entlasse zu deinen nächsten Terminen, weißt du, kommen jetzt noch zwei kurze abschließende persönliche Fragen auf dich zu. Das ist inzwischen ein bisschen gute Tradition hier bei uns geworden und ich weiß, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer daran auch besonderen Spaß haben. Die Frage Nummer eins. Ich habe sie dir avisiert im Vorfeld, damit du die Chance hattest, ein bisschen drüber nachzudenken. Wenn du die Möglichkeit hättest, beteiligt zu sein an einem Filmprojekt, an einem Theaterstück, in einem Buch, vielleicht in einem Konzert, wie auch immer, aber eben nicht als Zuhörer, Zuschauer oder Gast, sondern vor der Kamera, als Protagonist, als Musiker. Was wäre deine Traumrolle?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich würde sagen, ein Unternehmer, der positiv wirkt in seinem Umfeld. Wir haben häufig Unternehmerrollen im Fernsehen, die für mich Zerrbilder sind und auch im Film. Und ich würde mir wünschen, eine Rolle zu spielen, die Verbundenheit gerade von Familienunternehmern einerseits mit ihren Mitarbeitern, aber auch mit ihren Kunden halt stärker zeigt. Das wäre etwas, was mich interessieren würde.
Und welches Format könnte das sein? Das klingt jetzt gerade ein bisschen nach Rosamunde Pilcher, das meintest du aber nicht.
Nein.
Welches Format könnte das sein?
Ganz offen, ich bin da viel zu wenig unterwegs, also um da jetzt tiefere Kenntnisse zu haben, aber eine Netflix-Serie, wie wir Unternehmen retten können, das wäre also ein spannendes Thema.
Ah, sehr gut. Okay, dann machen wir da gleich eine Serie draus, der Unternehmensretter. Sehr gut. Und sag, wir alle haben ja nun neben unseren beruflichen Aktivitäten, neben unseren familiären Engagements und hoffentlich zahlreichen Hobbys oft auch noch eine Seite, die sich mit dem Rest der Gesellschaft beschäftigt, mit der Gesellschaft, in der wir leben und für die wir uns auch verantwortlich fühlen, heißt also ein ehrenamtliches Engagement. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich bin seit relativ vielen Jahren schon also Vorstandsvorsitzender von ProHonore e.V. Das ist hier in Hamburg ein Unternehmen, das im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird und also das heißt 1925 gegründet wurde in einer Zeit, als es Deutschland sehr schlecht ging und es einen Sittenverfall in der Wirtschaft gab, deshalb auch der Name ProHonore. Und ProHonore hat sich zum Ziel gesetzt, also für die Ehrhaftigkeit im Unternehmertum sich einzusetzen, war Gründungsmitglied der Schufa und hat lange auch mit den Verbraucherzentralen zusammengearbeitet. Heute ist unser Schwerpunkt im Bereich Compliance und wir geben zusammen mit der Handelskammer Hamburg das also Compliance-Zertifikat heraus, wo Unternehmen halt eben ihre Vorkehrungen für ein lauteres Verhalten im Wirtschaftsverkehr zertifiziert bekommen. Das hilft in vielen Branchen, zum Beispiel dort, wo es also Ausschreibungen gibt, wird das gerne gesehen und dort unterstützen wir. Aber das Ziel ist halt eben, dass die Unternehmen, die ehrlich handeln, auch fair behandelt werden und dass es halt nicht mit Tricks und Betrug in der Wirtschaft zugeht. Insofern habe ich mich in meinem Ehrenamt nicht so weit von meiner beruflichen Tätigkeit entfernt.
Das muss man ja auch nicht. Das haben wir relativ häufig. Und es ist ja auch absolut sinnvoll, Dinge zu tun, die einem gleichermaßen Freude machen, die einen interessieren, von denen man aber idealerweise auch ein bisschen was versteht. Denn da kann man den meisten Mehrwert leisten. Wunderbar. Nikolaus, wir haben heute gelernt, wenn wir es nicht schon wussten, dass Kreditreformen in aller Regel Familienunternehmen sind. Und wir haben weiterhin gelernt, dass man als Unternehmen seine Bonität natürlich verbessern kann. Frei nach dem Motto, lassen Sie uns drüber reden. Sprechen Sie mit Ihrem Mitarbeiter, mit Ihrer Mitarbeiterin bei der Kreditreform. Es kann der Bonitätseinschätzung durch euren Verbund fast nur helfen. Ja, und wir haben gelernt und dürfen uns freuen darauf, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine Netflix-Serie geben wird über Unternehmensrettungen, über positives Unternehmertum. Ich sehe da schon sowas, bisschen angelehnt an Höhle der Löwen oder sonstiges, wo du dann einer Jury vorsitzt, die Unternehmensbewertungen, Unternehmensrettungen und positives Unternehmertum vorstellst. Das ist sicherlich ein Format, das wir nochmal gebrauchen können, denn tatsächlich nicht nur in den Medien, auch anderswo kommt das Unternehmertum häufig zu schlecht weg. Das sollten wir ändern. Vielen Dank dafür, dass du heute mein Gast gewesen bist. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich denke, es gab für alle, die hier heute zugehört haben, eine ganze Menge zu lernen darüber, was denn hinter dem Begriff Kreditreform, den jeder zum Kennen meint, behaupte ich jetzt einfach mal, tatsächlich alles steckt. Das ist eine ganze Menge. Und insofern war es für uns ein prima Beitrag, den du uns hier mitgegeben hast. Dankeschön dafür. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern und Zuhörern Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was dabei gelernt. Bleiben Sie uns gewogen. Sind Sie das nächste Mal gerne wieder dabei, wenn wir wieder einen Podcast anbieten. Und bis dahin gilt wie immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Nikolaus.
Tschüss, Matthias.
Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.